So, wir haben Kaffee, wir haben Wasser, die Aufnahme läuft. Ich bin Florian Fleischer und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Corpuls-Podcast. Thema heute, das Corpuls-CPR und alles rund um mechanische Thoraxkompression. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Michael Heller. Michael, was bist du denn eigentlich bei uns? Du bist bei uns bei Corpuls, das sehe ich allein schon am Pulli, aber was machst du eigentlich?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei der Premiere dabei sein darf. Ist mir eine große Ehre, macht Spaß. Ich bin bei Corpuls Abteilungsleiter und da zuständig für alle Sachen, die wir rund um Forschung und medizinische Angelegenheiten machen.
Und eines deiner wichtigsten Bereiche ist das Corpuls CPR. Sehe ich das richtig?
Ja, das Corpuls CPR gehört hier dazu. Im Bereich Corpuls CPR haben wir in den letzten Jahren vielleicht einen Forschungsschwerpunkt gehabt, kann man sagen. Das hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Geräte relativ neu sind. So ein Defibrillator ist von der Norm vorgeschrieben für einen Rettungswagen und da gibt es ganz, ganz viel, was sich schon etabliert hat. Das wird häufig gar nicht so stark hinterfragt von so Forschungsfragen. Das ist bei der mechanischen CPR ein bisschen anders. Der klassische Kunde, der sich für mechanische CPR interessiert, ist ein bisschen forschungsaffiner, will da ein bisschen mehr dazu wissen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund, warum diese erste Corpuls Science Zeitschrift, die wir ja seinerzeit rausgebracht haben, dann auch um das Thema mechanische CPR ging, da ist einfach viel, viel Bedarf da im Markt, da wissenschaftliche Hintergründe dazu zu haben. Und das Corpuls CPR ist einfach was, was mir auch am Herzen liegt. Das war mein allererstes Projekt, als ich bei GS angefangen habe. Das habe ich quasi seit meinem ersten Arbeitstag. Und deswegen kümmere ich mich da gerne um alles rund um das Gerät.
So das Thema mechanische Thoraxkompression, das ist so eine Sache, da existiert, das ist ja fast ein religiöser Glaubenskrieg, der da so ein bisschen stattfindet. Ist ein bisschen stark ausgedrückt, aber es wirkt plakativ und ich glaube, damit habe ich schon mal irgendwie ein paar Zuhörer dazu gebracht, das auch wirklich zuhören. Wo ist denn eigentlich so in deinen Augen, wo bestehen die größten Mythen? Wo besteht der größte Aufklärungsbedarf, wenn es um mechanische Thoraxkompression geht?
Ja, zunächst mal hast du, glaube ich, schon recht. Also man kann vielleicht den Begriff Glaubenskrieg nehmen. Ich denke, dass wenn man ein paar Jahre zurückschaut, trifft es das ziemlich genau. Mittlerweile ist das alles so ein bisschen aufgebrochen.
Sprechen wir jetzt von 2-3 Jahren oder von 10 Jahren?
Naja, nicht ganz 10, aber auch nicht nur 2, sagen wir mal 5. Ich denke, am Anfang war viel die Überlegung, bedeutet mechanische CPR oder bedeutet das, wenn ich sage, ich finde mechanische CPR gut, dass ich gleichzeitig manuelle CPR schlecht finden muss? Und da sind wir drüber hinweg. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ich heute hergehe und sage, ich beschaffe so ein Gerät fürs Krankenhaus oder für den Rettungswagen, dass das gleichzeitig bedeutet, das Personal soll nicht mehr manuelle Herzdruckmassage durchführen oder braucht das auch nicht mehr zu trainieren. Das ist tatsächlich ein Und. Natürlich ist irgendwie Und immer am besten für denjenigen, der es braucht, im Idealfall für den Patienten. Aber da sind wir so allmählich angekommen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Evidenz dafür haben, dass es einfach einen Bereich gibt, da ist manuelle Herzdruckmassage durch nichts zu ersetzen und das ist im Bereich der Geschwindigkeit, das geht einfach sofort los. Da gibt es diese All you need is two hands Geschichten. Ja, das wissen wir auch jetzt mit bester maschineller CPR, dass eine richtig gute manuelle CPR da nicht wirklich viel schlechter ist. Aber wir haben jetzt einfach auch dazugelernt, dass es einfach Situationen gibt, da geht das manuell einfach nicht so gut. Und da in diesen bestimmten Situationen hat dann die Maschine vielleicht mal einen größeren, einen kleineren Vorteil, macht es vielleicht auch erst möglich. Dadurch eröffnet sich alles und das braucht einfach Zeit.
Wir haben aber auch beim Corpuls CPR ja einen ganz großen Vorteil, dass es eh relativ schnell am Patienten ist. Aber trotzdem ist es ja noch nach wie vor die erste Frage, die ich muss auch ganz klar gestehen, ich bin da im Gegensatz zu den meisten hier bei uns bei Corpuls absoluter Laie, weil ich nie Rettungsdienst gefahren bin. Aber das, was ich bisher so gehört habe, war die erste Reaktion immer, ach, bis das Ding aufgebaut ist, da fange ich doch lieber gleich mit der Hand an. Bis das Ding aufgebaut ist, ist der Patient tot. Aber das soll es ja auch gar nicht sein. Das soll ja auch nie irgendwie dazu genutzt werden, wirklich die erste, die Go-To-Lösung zu sein, sondern wie du schon sagst, erstmal all you need is two hands.
Genau. Und da muss man jetzt ein bisschen in einem Szenario denken. Ja, jetzt, wenn wir natürlich so ein Gerät hier schulen oder wenn man das irgendwo sieht, dann sind das immer Situationen, da kommt man gut an die Mannequins, an die Patienten dran. In der Realität ist es ja vielleicht erstmal ein Rettungsmittel, was über zwei Einsatzkräfte verfügt, was irgendwo ankommt. Und tatsächlich haben die schon eine ganze Menge zu tragen. Ja, ich meine, jetzt hast du das vielleicht nie in der Realität gemacht, aber wir haben ja einen Rettungswagen hier. Und wenn du da reinguckst und du denkst, du musst alles, was da drin ist, mit zwei Leuten tragen und ohne Aufzug, zweiter Stock, dann überlegst du dir ja vielleicht nochmal, ob du wirklich jetzt das mechanische CPR-Gerät mitnehmen musst. Und deswegen ist das da vielleicht auch gar nicht so das für den ersten Angriff oder das für das allererste Wahl. Aber das unterscheidet sich jetzt so ein bisschen nach verschiedenen Ländern. Ja, wenn ich dann ein Rendezvous-System habe, wie das in Deutschland ist, dann wird das Team größer. Und dann kann ich natürlich auch mehr Material mit zur Einsatzstelle bringen. Und wenn ich dann weiß, es handelt sich tatsächlich um eine Reanimation, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Und dann ist es eben das schnelle Anbringen, was du gesagt hast, was wir natürlich auch stark propagieren, weshalb wir sagen, dass die Schulung unheimlich wichtig ist, dass man das üben muss, auch in den Teams trainieren muss, in denen man das hinterher vielleicht mal zusammen anlegt. Und da ist eben dieser große Vorteil, weil wir sagen, okay, ein gut trainiertes Team, die schaffen das in 5 Sekunden. Ich würde das überhaupt
nicht. 5 Sekunden?
Ja, wenn wir jetzt hier unsere Anwendungsspezialisten nehmen, da würde ich sagen, 5 Sekunden ist das Längste, was die brauchen dürfen. aber ansonsten, ja, also sag mal so, ein einigermaßen gut trainiertes Team, 5 Sekunden, 10 Sekunden, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Die Leitlinien sagen, dass die Unterbrechungen so kurz wie möglich gehalten werden sollen. Und ich glaube, in dem Bereich sind wir irgendwie im Groben und Ganzen bei kurz. Jetzt haben wir ja so verschiedene Sachen uns angeschaut und miteinander verglichen. Und deswegen sind wir zu diesem, im Englischen ist es so Three-Step-Approach gekommen. Ja, diesem dreistufigen Anlegeprozess. Und tatsächlich geht es dann, wenn man eben weiß, was man macht und im Team gut kommuniziert, dass man manuelle Herzdruckmassage, die man, wie wir ja festgestellt haben, irgendwie ganz schnell starten kann, dass man die erstmal gar nicht unterbrechen muss, um so eine Maschine anzubauen. Ja, das kann ein zusätzliches Teammitglied, baut das Ganze auf, bereitet das vor, schaltet das schon mal ein. Jetzt ist so das, was wir gelernt haben, diese Anbringung im Bereich neben dem Kopf, in der Schulter, überhaupt von der Schulter, so das bisschen favorisierte. Das heißt, ich kann das Gerät zusammenbauen, stelle alles schon ein und kann erstmal nur den Kopf auf das Board legen. Und dann muss ich wirklich den Patienten so 2-3 Zentimeter vom Boden heben und schiebe das einmal rein und dann geht das sofort wieder los mit der manuellen Herzdruckmassage. Und wenn ich gut kommuniziere und im Rahmen der anderen Kursformate, wo Advanced Life Support, wo Reanimation geschult wird, arbeitet man viel so mit Start-Stopp-Kommandos. Da kann man das schon wirklich sehr, sehr kurz machen. Also ein Board drunter schieben, sind das 2 Sekunden oder sowas. Ja, da geht es auch um Präzision. Auf Präzision kommt es da gar nicht an. Ich habe ja hinterher bei dem Arm die Möglichkeit, das Gelenk aufzumachen und kann den dann in alle Richtungen stufenlos verstellen.
Beim Korpulsarm jetzt, nicht beim Patientenarm.
Ja, beim Korpulsarm, das gibt nur ein paar Gelenke und die sind nicht, nicht beliebig dreh- und knickbar. Beim Korpuls CPR, ja, wir vergleichen das ja mal so ein bisschen mit dem Arm, mit dem Schulter- und dem Ellenbogengelenk, habe ich ja dann die Möglichkeit, dass ich eben in alle Richtungen stufenlos das Ganze bewegen kann. Und deswegen kann ich das dann schnell machen. Ja, ich habe vielleicht irgendwie meine 2 Sekunden schon verbraucht, um das Board da unter den Patienten zu bringen. Und dann mache ich es gerne so, oder wir schulen es jetzt auch so, dass wir die Leute entweder von 3 oder 5 oder irgendwie so zurückzählen lassen, während sie noch manuelle Herzdruckmassage machen. Aber wenn man dann zurückgezählt hat, ja, dann wird einfach das Gerät schnell eingeschwenkt, arretiert und auf Start gedrückt. Und naja, wenn ich schon mal 2-3 Sekunden verbraucht habe, um das Board anzulegen, sind da nochmal 2-3 Sekunden und das war's dann. Ne? Dann läuft die Maschine und das ist schon cool.
Und dieser Three-Step-Approach ist im Prinzip manuelle Herzdruckmassage, dann zweiter Step ist Gerät aufbauen, dritter Step ist Gerät anlegen. Oder verstehe ich das falsch? Ich kann es rausschneiden, wenn es eine total doofe Frage war. Das ist das Gute.
Das Zweite ist tatsächlich komplett falsch. Dieser Three-Step-Approach ist quasi Kopf nur auf das Board legen, ist Stufe 1. Und die Stufe 2 ist Board mit Gerät unter den Patienten schieben. Mhm. Und Stufe 3 ist Einschwenken vom Arm.
Ah, okay. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Also wenn man das Corpus CPR kennt, weil das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt. Das Corpus CPR ist ja in seiner Konstruktion auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern auf dem Markt einzigartig und hat dadurch auch natürlich schon mal den großen Vorteil, wie du sagst, die Positionierung neben dem Kopf, oberhalb der Schulter. Aber das ist nicht die einzige. Wir sind ja da völlig frei eigentlich in der Positionierung.
Genau. Also das ist so eine ganz, ganz klassische Frage. Ne? Wir waren jetzt irgendwie kürzlich auf dem Resuscitation-Kongress in Ljubljana und Das ist immer noch, die Leute kommen zu unseren Stand und sagen, ich habe zu dem Gerät nochmal eine Frage. Und ganz oft ist so, muss ich das so anbauen, wie das auf der Broschüre ist? Oder muss ich das so machen, wie es in der Gebrauchsanweisung abgebildet ist? Wir versuchen das da schon immer so ein bisschen unterschiedlich auch zu machen, nämlich das ist total egal. Das Gerät ist symmetrisch, also ich kann das links neben dem Kopf, rechts neben dem Kopf oder auch jeweils quasi so an der Position seitlich, wo ich auch knien würde, wenn ich manuelle Herzdruckmassage mache, da kann ich es genauso verorten. Das ist total egal. Das kommt eben im Grunde auch ein bisschen drauf an, was habe ich für einen Zugang zum Patienten. Das kann ja auch mal sein, dass es irgendwie eng ist und ich komme nur von einer Seite dran. Das kann aber auch sein, dass das Rettungsmittel das bedingt, dass es auf die eine oder andere Seite muss, weil auf der anderen Seite kein Platz ist.
Das hängt wie im Helikopter.
Ja, genau. Helikopter ist immer ein schönes Beispiel, weil es da einfach ein bisschen enger ist als in dem gemeinen Rettungswagen. Das kann aber auch mal in einem klinischen Anwendungsfall sein, dass ich vielleicht eine sterile und nicht sterile Seite habe und will das auf der einen oder anderen Seite haben.
Was ich ja mittlerweile mit meinem beschränkten Fachwissen so schön begriffen habe, auch ist, dass ein großer Vorteil die Konstanz in der Therapie ist. Dass du halt einfach bei der manuellen Herzdruckmassage das Problem hast, dass da ein gewisser Risikofaktor besteht, dass die Qualität der Reha dann abnimmt. Und das haben wir bei solchen Geräten, haben wir den großen Vorteil, dass die nicht abnimmt, weil die im Normalfall einfach konstant, stur, ewig weiterlaufen. Und das wiederum eröffnet ja auch Möglichkeiten im klinischen Bereich. Ich denke da jetzt an Herzkatheterlobohre und dergleichen, wo auch wieder der eine Arm schön ins Spiel kommen kann.
Genau, das kommt da alles so ein bisschen zusammen. Also zu der Ermüdung, da gibt es ganz, ganz viele Studien, die man seinerzeit gemacht hat und die auch Einfluss in die Reanimationsleitlinien gefunden haben. Und daraus resultiert dann zum Beispiel, dass man sich alle 2 Minuten abwechseln soll. Da gibt es jetzt auch verschiedene Forschungsgruppen, die haben das analysiert, dass das während der 2 Minuten zusehends schlechter wird. Na, da kann das sein, dass die Leute schneller werden oder nicht mehr tief genug drücken oder überhaupt nicht mehr schnell genug drücken oder ganz oft auch einfach nicht mehr vollständig entlasten. Und da hat natürlich eine Maschine den Vorteil, die macht einfach genau das, was sie soll. Die fährt von ihrem relativen Nullpunkt auf ihren Zielpunkt und fährt wieder zurück. Und das macht sie eben so lange, wie der Akku hält. Und da haben wir uns ja damals überlegt, gesagt, okay, was ist das, was wir da erreichen wollen? Und da sind wir so dahin gekommen, sagen, okay, wir wollen eine gute Stunde erreichen. Und wenn der deutsche Ingenieur dann sowas macht, dann wird aus der guten Stunde auch mal 1,5. Und deswegen steht heute in den ganzen Broschüren, dass das beim typischen Patienten so mal mindestens 90 Minuten sind. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich mir da keine Gedanken drum machen muss, ob ich jetzt gleich hier irgendwie schon einen Ersatzakku brauche oder gleich einen Stromanschluss haben muss, sondern ich kann einfach erstmal die Maschine arbeiten lassen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, dass sie dann, wenn sie das übernommen hat, jetzt würde ich sagen, Ruhe da reinbringt. Wenn du jetzt aber so eine Situation siehst, wo so eine Maschine läuft, dann wirkt das vielleicht auf den Dritten jetzt nicht irgendwie wie ein ruhiges Szenario, weil es ist nach wie vor eine Reanimation. Da passiert noch ganz, ganz viel anderes außer der Herzdruckmassage und da wird auch laut kommuniziert und die Maschine macht nochmal zusätzlich Geräusche. Aber ich habe natürlich dann ein bisschen mehr Ressourcen vom Personal her. Da können wir noch so einen kleinen Rückgriff machen. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es gibt einfach manuelle Herzdruckmassage, die ist wahrscheinlich fast genauso gut wie eine richtig gute maschinelle Reanimation. Das ist immer so ein schöner Punkt. Gerade so die Leute, die zu uns auch bei Kongressen an den Stand kommen oder so, die interessieren sich ja wirklich dafür. Die haben vielleicht schon mehrere solche Kurse gemacht und trainieren da viel, unterrichten vielleicht auch Auszubildende oder andere in Reanimationsmaßnahmen. Die können das richtig, richtig gut. Die Frage ist allerdings, ob man diese Ressource dann wirklich im realen Einsatzfall dafür verwenden sollte, dass die Herzdruckmassage macht. Weil die können oft auch ganz andere Sachen richtig, richtig gut. Und die muss man auch noch machen. Ja? Also das muss trotzdem der Atemweg gesichert werden. Das müssen trotzdem Zugänge oder ein Zugang für Medikamente gefunden werden, etabliert werden. Und dann gibt es natürlich noch so diese Aufgabe, das Ganze so ein bisschen zu überwachen, zu steuern, zu leiten, ja, dass man wirklich dran denkt, wann ist die nächste Rhythmusanalyse, ist jetzt vielleicht nach der Leitlinie schon das nächste Medikament indiziert oder sich auch darüber Gedanken zu machen, warum ist dieser Patient überhaupt reanimationspflichtig? Ja, da gibt es verschiedene reversible Ursachen, an die man da denken sollte. Und das ist natürlich was, da würde ich jetzt einfach mal so behaupten, das kann ich ein bisschen besser machen, während ich nicht 100 Mal pro Minute 5 cm tief auf den Thorax drücke und mich daran erinnern muss, dass ich das wirklich auch einhalte, auf das Metronom höre und auch noch dran denke, dass ich das immer wieder vollständig entlaste. Das kann ich vielleicht ein ganz klein bisschen besser, wenn ich das von der Maschine abgenommen bekomme.
Ein Aspekt, den ich da in der ganzen Sache immer interessant finde, wir haben ja gerade auch über die Laufzeit von dem Gerät geredet und man könnte das Ding ja dann auch theoretisch an den Strom anschließen oder den Akku tauschen und dann könnte das Ding ewig laufen. Und da sind wir dann wiederum in einem Bereich, der auch oft diskutiert wird und das ist der ethische Faktor, den man, finde ich, auch irgendwo beleuchten müsste. Wie ist denn da so der Konsens?
Ich teile es jetzt mal so ein bisschen in zwei Fragen auf. Also zum einen ist das wirklich eine Frage, die häufig gestellt wird mit der Lademöglichkeit. Diese Frage wird uns oft gestellt, weil die Leute sich anschauen, wie viel Leistung jetzt so ein Gerät hat. Wenn man sich das anschaut, da hat der Akku irgendwie 32, 33 Volt und da laufen da bis zu 20 Ampere drüber. Deswegen muss da immer ein Akku im System sein, weil einfach aus der Steckdose alleine oder aus dem Netzteil alleine gar nicht genügend Saft käme, um den Motor zu betreiben. Aber das ist eben nicht so, dass wenn ich das Gerät dann anschließe, dass der Akku immer noch leer wird, sondern wenn ich das Gerät angeschlossen habe, dann lädt das mit mehr Leistung, als es im Dauerbetrieb verbraucht. Das heißt, egal ob ich das Gerät an eine 12 Volt oder 24 oder 30 Volt Gleichstromquelle anschließe oder auch mit dem Netzteil an eine 230 Volt Steckdose, das Gerät lädt dann mehr, als es an Strom verbraucht und würde dann tatsächlich, wie du gesagt hast, für ewig laufen. Jetzt zum zweiten Teil der Frage mit der ethischen Situation. Tatsächlich ist es was, womit wir auch häufiger konfrontiert werden. Da habe ich so ein bisschen zwei Meinungen zu. Ja. Einmal sind wir ein Hersteller von der Medizintechnik. Das heißt, wie die angewendet wird, wann sie angebaut wird und wann sie wieder weggebaut wird, darauf haben wir mal zunächst keinen Einfluss. Also man findet nicht in der Gebrauchsanweisung von einem Medizintechnikgerät
Serviervorschläge.
Ja, genau. Dann mach das dafür, aber mach es dann wieder weg oder sowas. Dafür ist es nicht da. Aber ich glaube, dass wir auch da über die letzten Jahre einen sehr guten Diskurs hatten. Und das ist so quasi noch meine Meinung als jemand, der jetzt momentan viel mit solchen Leuten zu tun hat, die das erproben, die das einführen. Es ist ganz klar ein Werkzeug für den qualifizierten Patienten. Das bedeutet, nicht jeder Patient, der von einer Leitstelle oder von irgendwas als Reanimation identifiziert wird, soll auch an so eine Maschine angeschlossen werden. Es gibt einfach auch Herz-Kreislauf-Stillstände, die sind das Ende vom Leben und da kann die Maschine das dann auch nicht mehr ändern. Das sind dann irgendwie ganz schwere Vorerkrankungen. Ja. Die kann die Maschine nicht therapieren. Da hat das Herz vielleicht aufgehört zu schlagen, aber da ist noch ganz viel mehr im Argen. Aber es gibt natürlich im Gegenzug auch so eine Art, wo man sagen kann, man kann irgendwie so eine Positivselektion machen, also qualifizierte Patienten. Und da kommt das ganz oft rein, dass es eigentlich per se dieser Ausschluss, Patienten ohne irgendeine ganz schlimme Vorerkrankung, dann ist ganz oft so die Patienten, wo der Kreislaufstillstand beobachtet ist. Ja, die haben eine super Chance. Das heißt, die liegen nicht irgendwie schon länger da rum und hat das gedauert, bis die jemand gefunden hat und dann irgendwie vielleicht schon mal mit einer Laienreanimation begonnen wurde oder so, sondern wirklich beobachtete Kreislaufstillstände mit einer ziemlich sofortigen Herzdruckmassage durch Laien, vielleicht von der Leitstelle angeleitet oder ganz und gar durch irgendwie Rettungsdienstpersonal oder Pflegepersonal beobachtet. Das sind immer super Kandidaten. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Merkmale, wo man feststellen kann, das Ganze funktioniert irgendwie. Ja. Wenn da zum Beispiel ein Kammerflimmern vorliegt, das aber vielleicht aus dem einen oder anderen Grund jetzt mal mit der Defibrillation noch nicht durchbrochen werden kann, also therapierefraktäres Kammerflimmern wird da häufig benutzt. Solche Fälle sind vielleicht prädestiniert dafür. Oder einfach Fälle, wo die Reanimationsmaßnahmen schon sehr, sehr erfolgreich scheinen. Das kann zum Beispiel sich abzeichnen dadurch, dass das endexpiratorische Kohlendioxid, also dass sehr viel Umsatz im Patienten stattfindet, hoch ist und dann kann das ein Indikator dafür sein, dass das ein guter Patient dafür ist, auch wenn man vielleicht den zunächst mal nicht erfolgreich jetzt im Rettungsdienst irgendwo in der Wohnung oder so reanimieren kann, dann kann das ein qualifizierter Patient dafür sein, damit ich den ins Krankenhaus oder dass ich den ins Krankenhaus transportiere. Du hast das Herzkatheterlabor vorhin schon mal angesprochen oder andere Möglichkeiten, extrakorporale Lösungen vielleicht, die im Krankenhaus vorliegen. Und dann muss ich den Patienten transportieren. Und das ist so eine Ausnahme, Das geht mit manueller Herzdruckmassage ganz, ganz schwierig. Ja, wenn ich den Patienten jetzt in irgendeine Vorrichtung lege und muss den zwei Stockwerke die Treppe runtertragen, nachdem wir vorher das ganze Equipment hochgetragen haben, muss das ja wieder runter und der Patient auch noch. Das während so einer Transportsituation das Treppenhaus runter suffizient zu machen, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer bis unmöglich. Und das geht dann im Fahrzeug weiter. Im Fahrzeug, wenn das um die Kurven fährt, wenn das beschleunigt, wenn das bremst, Herzdruckmassage suffizient zu machen, das ist wahrscheinlich nicht so gut möglich. Und dann kommt dann auch vielleicht so ein bisschen der Sicherheitsgedanke mit rein, auch nicht für das Personal so der Weisheit letzter Schluss, das zu machen, weil man sich einfach nicht mehr festhalten kann und auch nicht mitbekommt, ob der Fahrer jetzt bremsen muss oder um die Kurve fährt.
Oder mal ganz doof gesagt, im Helikopter kann ich auch nicht wirklich stehen. Also wer in so einer EC-145 mal drin war, der weiß, dass da nicht so viel Platz ist.
Genau.
Also wenn ich jetzt, spielen wir mal einfach so ein Spiel. Mir gehört jetzt ein Rettungsdienst. Ich sage, ich möchte jetzt ein mechanisches Thorax-Kompressionsgerät kaufen. Da haben wir ja ein paar im Markt, da gibt es ja nicht nur uns, da gibt es ja auch andere Kollegen. Überzeugt mich mal, warum sollte ich unser Gerät kaufen und, oder wo sind, nee, muss ich anders formulieren, weil unterm Strich retten sie alle Leben, das muss man immer mal sagen, aber wo haben wir denn die großen Vorteile?
Ja, wir haben zunächst mal einen Vorteil gehabt, dass unser Gerät deutlich neuer ist. Das heißt, unser Gerät wurde entwickelt, als viele der Geräte oder einige der Geräte, die heute noch am Markt verfügbar sind, schon längst in der Anwendung waren. Das heißt, wir konnten uns anschauen, wo haben die so ihre Vorteile und ihre Nachteile und was macht man besser. Also diese Generation des First Followers im Markt ist da eine ganz schöne, weil man sich das immer so ein bisschen anschauen kann. Und zu dem Zeitpunkt waren ja auch einige der großen Veröffentlichungen schon bekannt, sodass wir sehen konnten, wo performen solche Geräte richtig gut und wo sind vielleicht noch so ein paar Unzulänglichkeiten. Das heißt, eine der Dinge haben wir vorhin schon angesprochen, das ist, das möglichst schnell anlegen zu können. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ein System haben, das muss man ganz schnell, ganz leicht an den Patienten anbringen können. Und ich sage da immer, das ist ein Vorteil, wenn ich das Gerät auf den Patienten einstellen kann und nicht den Patienten auf das Gerät. Das ist einfach nicht so besonders leicht, wenn ich so einen Patienten, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, der liegt da einfach unter Umständen auch nicht irgendwie mit einem schweren Gürtel, sodass ich den so leicht durch die Gegend bewegen kann, muss ich das Gerät auf den Patienten einstellen können, sodass ich einen guten oder den Druckpunkt gut finden kann, ohne dass ich hier den Patienten oft durch die Gegend ziehen muss. Da ist so ein ganz großer Vorteil. Ja. Dazu kommt diese Akkulaufzeit-Thematik, die haben wir schon angesprochen, dass ich da einfach eine Sicherheit habe. Das haben wir ein bisschen ergänzt dadurch mit Know-how, was wir aus der Defibrillator-Seite haben. Da ist es bei uns schon seit Jahren üblich, dass man die Restlaufzeit in Minuten angezeigt bekommt. Ich sag mal so, bei meiner Zahnbürste zu Hause, die hat drei Lampen. Die drei Lampen sind ganz selten an. Ich weiß aber gar nicht, wie lange die läuft, wenn da drei Lampen von dem Akkustatus blinken oder angezeigt werden. Ja. Jetzt ist das ganz schön, jetzt weiß ich, okay, wenn da nur noch eine Lampe leuchtet, dann schließe ich die irgendwie mal an. Aber für ein Medizingerät ist das vielleicht nicht mehr so der Weisheit letzter Schluss. Da ist das schon ganz cool, wenn da steht, ich habe noch 63 Minuten. Dann weiß ich, okay, ich muss mir keine Gedanken machen um Stromversorgung. Ich brauche hier 5 Minuten, dann bin ich im Fahrzeug. Und das Zentrum, in das ich hinfahren will, wo der Patient erwartet wird, da brauche ich normalerweise mit Sonder- und Wegerechten irgendwie 15 Minuten. Das heißt, wir haben noch eine Stunde, in einer halben Stunde ist das Ganze erledigt. Ich muss mir um Stromversorgung keine Gedanken machen. Ja, und solche Sachen. Oder während der Fahrt muss ich jetzt hier noch da was machen.
Aber trotzdem haben wir solche Lampen am Akku.
Genau. Weil der Akku kein Display hat und ein Gerät mit Wechselakkusystem ist das einfach eine coole Geschichte, wenn da ein Akku rumliegt und ich kann schnell rausfinden, wie lange oder wie voll ist der denn. Ja, muss ich den irgendwo einstecken zum Laden oder nicht? Und deswegen macht das an einem Wechselakku total Sinn. Und da reicht aber auch diese Auflösung mit 20, 40, 60, 80 oder voll. Das bedeutet ja wirklich nur für meinen Reserveakku, der irgendwo entweder in der Tasche oder in einem Regal liegt, gucke ich eben, ist der eigentlich leer oder voll. Genau genommen gibt es eigentlich nichts außer voll. Der ist entweder voll oder wird geladen. Und dann kann ich das eben nachschauen und kann das eben schnell machen und muss ihn nicht in ein Gerät einsetzen, das Gerät einschalten und gucken, wie viel Laufzeit hätte der jetzt. Das ist so vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Dann hast du so nach Vorteilen gefragt. Ja, das kommt eben ein bisschen auf die Einsatzsituation an. Aber Ziel von uns war auch, dass man den Zugang zum Thorax möglich gut hat, auch wenn die Maschine angebaut ist. Das heißt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ich kann die an verschiedenen Stellen vom Patienten befestigen. Das hat aber den Vorteil, dass ich von allen anderen Ecken gut an den Patienten drankomme. Ja, ich kann den Thorax gut sehen, ich kann vielleicht auch die eine oder andere diagnostische Maßnahme durchführen. Es gibt hier so ein paar andere Methoden, die werden immer beliebter. Da gehört ein Ultraschall dazu und solche Sachen. Da habe ich einfach einen guten Zugang zum Thorax. Oder wir haben vorhin über diese möglichen reversiblen Ursachen gesprochen. Dazu gehört eben der Pneumothorax oder der Spannungspneumothorax. Das ist eine kollabierte Lunge. Und dafür muss ich unter Umständen eine Entlastungspunktion durchführen. Ich komme halt einfach gut an den Thorax dran. Ich kann das Ganze gut sehen. Ich kann auch gut sehen, wie sich der Druckpunkt entwickelt. Ob der Stempel wirklich an der richtigen Stelle ist und so weiter und so fort. Deswegen ist dieser freie Zugang zum Thorax sehr gut. Nichtsdestotrotz ist das ganz wichtig, dass die Maschine sich zum Beispiel auch nicht bewegen kann. Ja, deswegen, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das ein bisschen einzigartig ist, dass sie sich in alle Richtungen bewegen lässt. Eines der Patente von der Maschine ist eben dafür, dass sie stufenlos in alle Richtungen sich bewegen lässt, aber dass sie sich auch mit einem Hebel sofort wieder arretieren lässt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Maschine auf keinen Fall sich wegbewegt. Das heißt, die Maschine kann sich weder nach links noch nach rechts noch nach oben noch nach unten bewegen. Das Ganze muss ich dann nur noch ergänzen dadurch, dass auch der Patient sich da nicht hinbewegen kann. Wenn der Patient ganz normal auf dem Boden liegt, bewegt er sich nicht.
Unter Umständen. Und wenn, dann ist die Therapie eh falsch gewählt in dem Moment.
Wenn er aufsteht und sagt, das tut mir aber weh, dann war es entweder von Anfang an die falsche Idee oder es war extrem gut. aber das ist eher so ein Fernsehding. Ne? Die werden nur im Fernsehen wieder so schnell wach. Nee, dann, wenn ich den Patienten dann transportieren will, dann befestige ich ihn eben. Na, dafür haben wir diesen Fixationsring und jetzt im Falle vom Rackboard oder auch beim Scoopboard diese vier Gurte da dran. Ja, und wenn ich den dann damit festmache, dann kann ich den Patienten umlagern, da kann ich den die Treppe runtertragen. Ich will jetzt gar nicht so unbedingt sagen, ich kann dann damit 27,39 Grad Steigung machen. Aber von dem, was wir so aus dem Feld zurückgemeldet bekommen, ist eine Oberkörperhochlage auf einer Fahrtrage kein Problem. Was wir hier so ausprobieren können mit den Mannequins oder auch im ausgeschalteten Zustand mal mit dem einen oder anderen Freiwilligen, so ein handelsübliches deutsches Treppenhaus komme ich gut runter, ohne dass die Maschine sich bewegt.
Wir haben noch mit einem Kran sogar einen rausgezogen, als wir hier gebaut haben.
Ja, das war lustig, ne?
Das war lustig.
Das sah
spektakulär aus.
Ja, das hat ja auch Spaß gemacht. Also es hätte noch mehr Spaß gemacht, wenn es nicht bei 38 Grad gewesen wäre. Aber das hat echt Spaß gemacht. Da hatten wir damals eine Frage von einem mittlerweile Kunden, ob wir nicht Bild- und Videomaterial haben, wie man einen Patienten in einer Extremsituation, nehmen wir mal an Höhenrettung oder auch Rettung zum Beispiel durch ein sogenanntes Mannloch aus einem Tank, unter Reanimationsbedingungen da rausbringt. Das ist natürlich jetzt nicht besonders gut, wenn ich das 90 Grad hoch mache, weil einfach so viel Blut in die unteren Extremitäten geht. Das ist natürlich.
Aber die Alternative wäre, den Patienten da drin liegen zu lassen.
Genau, und das ist auch irgendwie nicht so dolle gut. Ne? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben in diesem Tank mit dem Mannloch irgendwie einen Patienten, der ist super qualifiziert, jung, fit und das alles beobachtet und die haben da das gleich alles gemacht und jetzt wollen die dann da rausbekommen. Dann haben wir es einfach ausprobiert und haben ein ganz normales Koppels CPR genommen mit einem Rackboard und einem handelsüblichen Spineboard, was wir hier im Keller hatten, haben das einfach alles da drauf geschnallt und haben das an den Baukran gehängt. Und weil, ja, wie gesagt, eine der weiteren Maßnahmen Beatmung sehr wichtig ist, haben wir einen der Anwendungsspezialisten noch in so einen Klettergurt gesteckt und haben den auch noch an den Kran gehängt und haben einfach mal ausprobiert, wie das geht, dass man so einen 80 Kilo schweren Dummy auf so ein ganz normales Spineboard draufpackt und den da 90 Grad komplett senkrecht einfach durch die Gegend schwenkt. Und das haben wir erstmal mit 3-4 Leuten fotografiert und ich glaube, hinterher hat die Hälfte der Firma mit fotografiert.
Wir versuchen mal so ein Video aufzutreiben. Wenn wir eins finden, dann packen wir euch einen Link dazu in die Shownotes. Und von dem kleinen Exkurs der Baustelle, weil ich war damals schon da, ich fand das extrem witzig und das hat tierisch Spaß gemacht, weil da sieht man auch die Leidenschaft, die in den Geräten steckt und von den Leuten, die hier in der Firma arbeiten. Eine Sache, die hier immer wieder dann aber auch genannt wird, ja, das CPR kann ja auch Kinder. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ich verstehe es, weil es um Kinder geht. Es ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wo sind denn da die speziellen Anforderungen für so ein Gerät, dass es das darf und kann?
Ich glaube, das lag ganz am Anfang. Also die allerersten Anforderungen, die wir aufgeschrieben hatten, war schon, dass wir das für alle machen wollen. Also maximale, ganz, ganz große Patienten, kleine Patienten, und wenn man irgendwie immer kleiner wird, werden die auch irgendwann in den Bereich Pädiatrie, Kinder, ja, dann sind es keine Erwachsenen mehr. Das hatten wir von Anfang an vor, und deswegen haben wir von Anfang an zum Beispiel Dinge vorgesehen, wie diese Höhenverstellbarkeit, dass wir auch eine ganz kleine Thoraxhöhe versorgen können. Das ist eine ganz wichtige technische Voraussetzung. Heute sind das 14 Zentimeter, die wir als Mindestmaß für die Thoraxhöhe haben. Und das ist natürlich...
Also, entschuldige, wenn ich da ein... Das ist das Mindestmaß. Wir haben kein maximales Maß, so gesehen, ne?
Doch, ein maximales
Maß gibt es auch. Also 34 Zentimeter, aber ja. Das muss man erstmal erreichen. Das schafft nicht mal Ottfried Fischer.
Naja,
ich habe nicht nachgemessen. Vielleicht hat er es auch, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das wäre jetzt so der.
Habe ihn jetzt in Person noch nie getroffen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Patienten, die nicht mehr unter das Koppels-CPR passen. Aber es passen schon zumindest sehr, sehr viele drunter. Und da kommt vielleicht noch so ein bisschen als Vorteil mit ins Spiel die Möglichkeit, es von oben zu applizieren, also von dem Schulterbereich her. Das wird dann aus der Richtung Abdomen wird das unter Umständen schwieriger, weil die Patienten dann da noch ein bisschen größer sind. Deswegen kann man schon sehr, sehr große Patienten, und deswegen limitieren wir es ja nur mit der Thoraxhöhe zwischen Minimum und Maximum. Es gibt ja quasi keine maximale Breite, weil ich von der Applikationsstelle aus keine maximale Breite habe, und genauso gibt es auch kein maximales Gewicht. Da ist es ganz interessant, wenn man da mal so Schilderungen hört, und wir haben ja wirklich viele Kunden, die auf verschiedenen Kanälen mit uns in Kontakt treten, die dann erzählen, wir haben letztens einen Patienten reanimiert oder eine Patientin reanimiert mit 220 Kilo, oder wir haben gedacht, der hätte 200 Kilo, und im Krankenhaus haben die dann mal nachgewogen und da waren es dann 250 Kilo oder so, dass das wirklich noch an richtig große Patienten dran passt. Aber jetzt eben halt auch an die richtig kleinen Patienten, und ich glaube, dass wir das nur geschafft haben, das Gerät dafür zuzulassen, weil wir das von Anfang an vorhatten. Wir haben das bei allem bedacht, von Anfang an die entsprechenden Modi im Gerät vorgesehen und natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, live vor Ort die Drucktiefe und die Frequenz einzustellen, ermöglicht uns jetzt hier eben auch auf die Anforderungen des individuellen Patienten sehr gut eingehen zu können, beziehungsweise den Anwender in die Situation zu bringen, da sehr gut drauf eingehen zu können.
Stichwort Studien, das ist ja auch immer so eine Sache, die habe ich hier mitbekommen, es wird sehr heiß diskutiert, dass ja gerne immer gefordert wird, habt ihr Zahlen dazu? Habt ihr irgendeine Studie dazu? Haben wir nicht, soweit ich weiß, zumindest keine richtige, korrekt? Wir können alles schneiden, also insofern kannst du einfach sagen, was redest du für ein Blödsinn?
Ja, Blödsinn. also wir haben, also vollkommen richtig, das ist ein Thema, da interessieren sich Leute unheimlich für Studien, für Evidenz. Deshalb haben wir das ja von Anfang an gemacht. Aber mit Geräten, bevor sie eben für den Markt zugelassen sind, macht man das nicht an echten Patienten. Das ist unethisch, das geht gar nicht. Ja. Deswegen haben wir das an einem nächstbesten Vergleichsmodell gemacht. Und das sind eben tierexperimentelle Studien. Und die haben wir mit verschiedenen wissenschaftlichen Partnern gemacht. Die sind auch veröffentlicht. Eine Zusammenfassung davon ist wiederum in der Koppels Science. Aber diese ganzen Veröffentlichungen findet man auch handelsüblich über eine PubMed-Suche. Das ist so ein Tool, womit man eben hier schön nach evidenzbasierter Literatur schauen kann. Und da können wir schon zeigen, dass das, was wir uns theoretisch überlegt haben und was wir ingenieurtechnisch umgesetzt haben, tatsächlich in dem Modell funktioniert. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen mit dem Vorteil, dass ich in so einem Tierexperiment Dinge messen kann. Das geht in dem realen Patienten so einfach nicht. Ja, die Tiere, die haben eine Karottes-Flusssonde, das ist eine Ultraschall-Flusssonde, die wird an die Karottes angelegt. Das geht nicht, das kann man nicht beim realen Patienten machen. Dafür müsste man einen Schnitt in den Hals machen und da eine Arterie rauspräparieren und dann Ultraschall.
Reanimieren.
Naja, das, man kann das problemlos überleben, aber das wird einfach nicht akzeptiert. Das kann man nicht machen.
Ach so.
Also nicht zu Hause nachmachen, das ist keine gute Idee. Aber wir können eben diese Messmethoden, die können wir anwenden in den tierexperimentellen Studien. Da können wir eben zeigen, bevor der Herz-Kreislauf-Stillstand eintritt, wie ist da der Output, wie ist da die Performance? Das ist halt vielleicht noch so ein Fall. Ja? Man kann ja jetzt nicht irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, ich verkabel jetzt mal einen Patienten, mal gucken, ob der irgendwie gleich reanimationspflichtig wird. Ist auch eher selten im normalen Umfeld. Unsere Versuchstiere, da ist das also. Wir wissen, dass jetzt noch eine halbe Stunde und dann ist Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, dann wird der induziert und dann findet der auch statt. Das heißt, wir können vorher sogenannte Baseline-Messungen machen. Wir können genau sehen, okay, was ist hier für eine Perfusion, wenn das physiologischer Herzschlag ist, normaler Cardiac Output und so weiter und so fort. Und dann kommt eben das Unvermeidbare, es kommt der Herz-Kreislauf-Stillstand durch uns induziert und dann können wir eben messen, was tut die Maschine, wie viel Output generiert sie und können das dann eben unter Umständen vergleichen mit einem physiologischen Output von vorher, können das vergleichen mit vielleicht einem Intervall von manueller Herzdruckmassage oder auch, wie das einzelne Forschungsgruppen gemacht haben, mit anderen Geräten, die schon länger im Einsatz auch am Patienten sind. Und deswegen kann man anhand von diesen Tieren relativ gut abstrahieren. Und weil man eben so viele Messwerte bekommt, braucht man gar nicht so eine Riesenanzahl von Versuchstieren. Ja, man versucht ja auch da mit einer möglichst kleinen Anzahl an Tieren auszukommen, um schon eine statistische Signifikanz zu erreichen.
Also in Summe haben wir jetzt Akkulaufzeit. Wir haben den Umstand, dass es Kinder kann, die das schnelle Anlegen. Eine Sache, die wir noch überhaupt nicht irgendwie angesprochen haben, obwohl wir kurz über das Herzkatheter geredet haben, ist die Röntgentransparenz, die weitgehende Röntgentransparenz des Gerätes und der Boards. Das ist eigentlich auch wieder eine Sache, wo ich sage, das ist so naheliegend, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist.
Naja, also wir haben jetzt nicht die Röntgentransparenz.
Nein, das nicht, aber um Gottes Willen, das ist auch
klar. Wir haben uns nur sehr früh dazu committed, zu sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, eine Gerätekombination, oder für uns macht es keinen Sinn, dem Markt eine Gerätekombination zur Verfügung zu stellen, die nicht röntgentransparent ist. Weil, wenn der Patient mit so einem Gerät versorgt wird, dann haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ist es sehr wahrscheinlich ein qualifizierter Patient und es liegt ein Ziel einer Therapie vor und dafür ist unter Umständen oder sehr wahrscheinlich die Röntgentransparenz notwendig. Deswegen sind alle Boards, die wir machen, röntgentransparent, deswegen ist das ganze Gerät so ausgelegt, dass es röntgentransparent ist. Du hast gesagt, natürlich mit Einschränkungen, also so eine Kugelumlaufspindel, die besteht aus Metall, genauso ist so ein Elektromotor, der hat ganz, ganz viele Wicklungen, die sind natürlich nicht röntgentransparent. Da kommt einfach wieder das zum Vorteil, dass die Maschine verschiedentlich angebracht werden kann, sodass diese Bauteile, wie auch der Akku, nicht in dem Strahlengang sind und das Bild, was ich von den Herzkranzgefäßen machen möchte, nicht beeinträchtigen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, ist alles andere röntgentransparent. Vor allem im Bereich der Boards. Im Bereich der Boards gibt es nur diese eine einzige Aufnahme. Das ist Ausnahme, das ist die Aufnahme, wo das Bajonett da reingesteckt wird, an dem man übrigens sehr gut sehen kann, welche Kräfte da entstehen. Ja, wenn man sich diese Bajonetts mal genau anschaut, das ist schon richtig massiv.
Eine Geschichte, die mich interessieren würde, aus dem Feld. Wir kriegen ja regelmäßig Rückmeldungen aus dem Feld zu den Geräten und wie sie eingesetzt werden. Was ist die dir am meisten im Kopf geblieben ist?
Ich weiß nicht, ob es die gibt. Mittlerweile ist das schon eine ziemlich große Mehrzahl von Fällen. Also mit Sicherheit gehören Einsätze dazu, die sehr, sehr lange liefen. Also wir haben mittlerweile diverse Schilderungen von einzelnen Einsätzen, wo 2 Stunden, 3 Stunden und länger die Maschinen im Einsatz waren. Ich glaube, ein Fall, da waren wir alle super interessiert, da ein bisschen mehr zuzuhören. Das ist, glaube ich, über 300 Minuten durchgängige Herzdruckmassage. Natürlich dann besonders schön bei der Geschichte, dass dann der Patient hinterher überlebt hat. das sind so die Fälle, ja, lange Einsatzzeit oder wo man vielleicht anderweitig längst aufgegeben hätte. Ich glaube, das sind so Fälle oder dann wirklich auch Situationen, wo die Maschinen wirklich einen Unterschied gemacht haben, wo man gedacht hat, okay, das müsste doch eigentlich alles irgendwie viel besser laufen und dann auf unsere Maschine umgebaut hat und gesehen hat, okay, das wird wirklich tatsächlich jetzt mit der Maschine deutlich mehr Cardiac Output erzeugt und das entidale CO2 geht nach oben und man wirklich sehen kann, okay, die Maschine macht eine richtig gute Performance. Das sind, glaube ich, so die Schilderungen, die ich immer ganz besonders finde. Ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich sind da viele Fälle dabei, wo einfach Leute festgestellt haben, was sie jetzt mit maschineller CBR machen können, was sie vorher einfach nicht machen konnten.
Bist du stolz?
Klar.
Glaube ich.
Ich glaube, das Gerät ist richtig gut geworden.
Ich auch. Ist mein Lieblingsgerät. Michael, ich sage vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Gerne, ich sag danke.
Wir packen euch auf jeden Fall mal, wenn wir eine digitale Form haben, der Corporal Science unten in die Shownotes und den Film, wie wir einen Dummy aus dem Mannloch rausziehen. Also es war eigentlich eine Baustelle hier bei uns auf dem Gelände, aber ist egal. Und wenn es euch gefallen hat, ratet, lasst uns ein Like da. Liked uns auf den ganzen sozialen Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter und so fort. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.